Hallo Leute, ich bin wieder da. Freut ihr euch?
Sehr, sehr.
Lorraine. Oh ja, toll. Wie viele Monate Urlaub hattest du jetzt am Stück?
Ja.
Das war kein Urlaub. Ich habe auch noch andere Podcasts, die ich betreuen muss.
Ist ja schon gut.
Tut mir leid für euch, Podcaste, aber ja, manchmal.
Podcaste fremd. Bist du, sag mal, Lorraine, hast du eigentlich ein Auto? Hast du ein Auto?
Nee, also so ein Leihgabeauto, eins, was ich immer benutzen kann. Aber es gehört nicht mir. Warum?
Von deiner Großmutter?
Quasi.
Die nicht mehr fahren kann?
Ja.
Ist der Klassiker. Ist der Klassiker. Alte Menschen verzichten auch mal. Das ist ganz wichtig für die jungen Menschen. Und jetzt hast du ein Auto. Aber eigentlich so einen richtig schönen Gebrauchtwagen, der dein eigen ist, das wäre doch was.
Warum? Wieso? Oder? Willst du mir einen verkaufen?
Nee, nicht ich. Aber wer dir einen verkaufen könnte, weil er das wirklich kann, der kann Dinge verkaufen, die keiner haben will, das sagen wir dir nach dem Intro.
Okay, dann spiele ich das Intro jetzt ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Herzlich willkommen, Blume und alle Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Verbrenner-Podcasts, möchte ich mal sagen. Denn dieses kleine Geplänkel am Anfang, das diente natürlich nur dazu, um darauf hinzuweisen, dass Christian Lindner, der berühmte, der große, der bedeutende Christian Lindner, eine neue Tätigkeit hat. Nämlich, Blume, was macht Christian Lindner jetzt?
Er ist in den Vorstand von Autoland AG aufgerückt.
Ah.
Das ist ein großer Autohändler und Gebrauchtwagenhändler.
Ah,
und natürlich bei der Kombination Politiker-Gebrauchtwagen gehen so allerlei Fantasien los, das stimmt schon. Aber irgendwie hat der Kollege Lindner natürlich das Pech quasi an den Schuhen kleben, dass das Letzte, was er verkaufen wollte, nämlich die FDP an den Wähler, der Wähler, nicht so haben wollte. Und jetzt ist die Frage, sind Gebrauchtwagen besser als die FDP und gehen darum auch besser aus Sicht von Christian Lindner?
Gut, also mich erinnert das natürlich sofort, ich denke natürlich dann sofort so an die YouTube-Werbung. Ralf Schumacher und jetzt mal so Christian Lindner.
Ja, sie sind halt im Netz zu Hause, das ist schon toll
ist
zu
Wahnsinn.
Sehen.
Ja,
ich möchte jetzt kurz nochmal die Anekdote erzählen. Die Zeit haben wir jetzt von meinem weißen Alfa Sud.
Wie Sie ein Gebrauchtauto gekauft
haben. Mein zweites Auto, das habe ich gebraucht von meinem älteren Bruder, Grüße gehen raus. Gekauft damals und bin damit zur Bundeswehr nach Belgien gefahren. Dann musste ich über den belgischen TÜV eines Tages. Und dann stehen sie da so und dann bat mich der belgische TÜV-Kollege, TÜV-Prüfer, in die Grube hinab, von der man dann stehend unter das Auto schauen konnte und steckte seinen BIC-Kugelschreiber in den linken Schweller. Also ein sehr, sehr tragendes Teil des Autos zwischen den beiden Rädern. In den Schwellern und machte mit seinem Kugelschreiber in einer einzigen fließenden, gleitenden Bewegung den Schweller von unten auf.
Oh.
Also er riss ihn auf wie einen Briefumschlag und sagte, ça va pas. Dann ging er an den rechten Schweller und machte dasselbe fast noch einmal und sagte, ça va pas non plus.
Oh no.
Und dann durfte ich das Auto noch nicht einmal mehr von dieser Grube runterfahren.
Oh nein, das heißt, ihr Bruder hatte sie voll über den Tisch gezogen. Alter Verwalter.
Mein Bruder ist der Christian Lindner der Familie Blume.
Ich weiß es nicht.
Darüber könnte man nachdenken. Grüße gehen raus, noch einmal. Ich will jetzt nichts Falsches gesagt haben. Aber das war hart. Mein schöner weißer Alfa Sud.
Ja, wie kommen wir da jetzt wieder weg?
Zur Wehrpflicht? Ich war ja bei der Bundeswehr. Hallo, Mann.
Ach,
damals
so.
War doch Wehrpflicht in den 80er Jahren, early 80er Jahren, Mitte
Gut.
der 80er Jahre.
Aber jetzt
als ich
kommt
bei der Bundeswehr.
Sie sind, es ist schon Wahnsinn. Ich meine, Lorraine. Das ist so toll, dass ich jetzt hier mit dem Kollegen Blume zusammenarbeiten darf. Ihre Gegenwart macht mich stolz. Also, weil er ist wirklich, von ihm zu lernen bedeutet, Überleitungen machen zu lernen.
Ja, ich arbeite mit Profis.
Ja, also zumindest mit einem Profi. So, also folgendes. Wehrpflicht. Ja, die kommt jetzt wieder in einer irgendwie abgeschwächten Form. Ich gebe noch mal ganz kurz die Eckdaten. Ja, die Bundeswehr soll um 80.000 Männer und Frauen und auch diverse wachsen auf die Zahl von 260.000 Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist. Es soll zusätzlich 200.000 Reservisten geben und das alles praktisch übermorgen, weil Putin im Prinzip vor der Tür steht. Darüber werden wir auch gleich reden, über die unendlich diese starke Bedrohung durch die Russen, die praktisch der Krieg steht quasi unmittelbar bevor, wird uns jeden Tag gesagt. Deshalb brauchen wir ganz, ganz, ganz viele SoldatInnen. Und jetzt gibt es auch sowas Ähnliches wie die Wehrpflicht und alle Leute werden bald gemustert. Und
alle Männer, Mann, wenn Sie jetzt schon versuchen, was zusammenzufassen. A, kurz, daher der Name Zusammenfassung.
Ach so, okay, ja.
Und B, richtig.
Männer werden gemustert. Richtige Männer. Männer braucht das Land. Blum, erinnern Sie sich noch an Ihre Musterung?
Augstein, Sie werden lachen. Darüber habe ich kürzlich sogar auch schon mal nachgedacht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass ich gemustert worden bin, ist ja klar. Ich war ja bei der Bundeswehr 2 Jahre sogar. Ich habe sogar einen Sporttest gemacht, mutmaßlich, um in diese 2-Jahres-Verpflichtung reinzukommen. Aber ich kann mich nicht erinnern.
Ich finde das toll, dass Sie das geschafft haben, dass Sie das. Ich finde, dass Sie sich daran nicht erinnern konnten, können, finde ich merkwürdig. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, also sehr schlecht sozusagen daran. Und,
was ist da passiert?
Ja, deshalb finde ich die Aussage des Wehrbeauftragten spannend, der gesagt hat, man solle die Musterung zu einer positiven Erfahrung machen. Also in Schweden habe er vor Ort gesehen, wie das gelingen kann, ja, und das ist praktisch ein persönliches Beratungsgespräch und kann man daraus machen, eine positive Erfahrung. Musterung, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil wir ja auch im Prinzip in einem öffentlichen Rahmen uns hier befinden und so. Aber Leute, bei der Musterung machen Sie Sachen mit euch. Wenn ihr das für eine positive Erfahrung haltet, dann I don't know. Ich meine, jeder nach seinem Geschmack, aber ich fand es nicht so positiv, ehrlich gesagt. Und wenn Sie das vergessen haben, zeigt das 2 verschiedene Sachen. Entweder sind Sie das gewohnt und es ist sozusagen Alltag für Sie, auch schwierig, oder es hat Sie...
Hilfe!
Oder es hat Sie so traumatisiert, dass Sie es einfach verdrängt haben. Über beide Sachen würde ich an Ihrer Stelle nochmal nachdenken.
Also, liebe Kinder da draußen, habt keine Angst vor der Musterung. Der Onkel hat die Musterung im Kalten Krieg erlebt. Mittlerweile wirft die Bundeswehr auch nur noch mit Wattebäuschen und zwar in jede Richtung, nach innen wie nach außen.
Heute wird mit Drohnen gemustert. Eine Musterungsdrohne.
Woran ich mich erinnere hingegen war die Impfung in der Bundeswehr, die aus, wie soll man sagen, Effizienzgründen möchte ich meinen, quasi alles in einen Cocktail gepackt hat. Da kriegten sie 5 Sachen auf einmal geimpft mit einer Spritze und dann musste man so in der Schlange anstehen und sah, wie die Vorderleute geimpft wurden. Und ich hatte so das Gefühl, der Arzt, der Sani, wirft die Spritze aus 2,5 Meter Entfernung einfach in den Rücken des Delinquenten. Und das hat so wehgetan. Das erinnere ich noch.
Gut, also unsere persönlichen Erfahrungen lassen wir jetzt mal beiseite. Die kommen sicherlich später auch noch, in späteren Jahren können wir darüber noch sprechen, denn das Thema geht ja weiter.
Darf ich mal eine ernsthafte Frage stellen?
Gerne.
Sind Sie gegen die Musterung?
Ja.
Ja. Aber ist es nicht interessant für einen Staat, zumindest zu wissen, ob und wenn ja wie viele, wehrfähige, wehrpflichtfähige, armeetaugliche Männer, Klammer auf, und Frauen er so hat?
Nein. Glaube ich nicht.
Weil keine Kriege mehr geführt werden.
Weil wir hier in Deutschland keinen Krieg führen werden, sollen und wollen und auch nicht sollten und auch nicht wollten und auch nicht würden und auch nicht tun. Das ist genau der Grund. Ich glaube, wir brauchen keine Musterung. Und übrigens, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wir jetzt zuerst sprechen wollen. Wir können gleich, vielleicht reden wir über mein Lieblingsthema heute. Jeder bringt doch immer auch irgendwas mit, was ihm wirklich besonderen Spaß macht. Mein Lieblingsthema heute ist die Drohnenhysterie und ein Zeitungsartikel, der das untersucht. Das machen wir aber später. Vorher lege ich dazu aber das Fundament. Ich finde es bemerkenswert und beunruhigend und wirklich ehrlich gesagt skandalös, in welcher Art und Weise in der Öffentlichkeit Stimmung gemacht wird für Aufrüstung, für Militarisierung, mit so Begriffen der kommende Krieg, der Krieg der Zukunft. Ich habe jetzt gerade gelesen, FAZ, Generalinspekteur der Bundeswehr, Tagung der militärischen und zivilen Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden. Ja, großes Ding. Waren alle da. Merz hat sich zugeschaltet, weil er in Brasilien war auf der Klimakonferenz. Aber groß, hochrangig. Da ging es die ganze Zeit um den Krieg der Zukunft. Das war im Prinzip so eine Art Tatsache. Die haben gar nicht mehr darüber geredet, sondern die haben im Prinzip praktisch, die gingen quasi gesprächsweise davon aus, dass der stattfindet und wir uns jetzt praktisch nur noch so darauf vorbereiten müssen.
Nein.
Doch, und es ist echt eklig. Der Mann hat gesagt, wir leben in der dämmerigen Übergangszeit. Der Krieg werde bereits jetzt in Teilen geführt. Das heißt, die haben in der Rhetorik, legen die nochmal einen drauf, um die Leute sozusagen schrittweise hineinzuführen, hineinzugewöhnen in die militärische Auseinandersetzung mit Russland. Spinnt ihr alle?
Darf ich auch mal was sagen? Also, beginnend, da wird in der Öffentlichkeit Stimmung gemacht. Ich glaube, wir wohnen gerade einer öffentlichen Debatte bei der die Stimmen, die sagen, wir brauchen das alles nicht, ähnlich laut, wie ich finde, nicht so gut argumentierend, aber mindestens ähnlich laut und zahlreich sind, wie die Stimmen, die sagen, wir brauchen das. Und was anderes als ein gutes, demokratisches, einer Gesellschaft, die mit sich auf den, um den Weg in die Zukunft, den richtigen, ringt, ist das. Das ist doch gut. Genau so soll es sein. Und was am Ende dann die Mehrheit entscheidet, das soll da bitte auch die Minderheit akzeptieren und nicht immer sagen, oh, ihr habt uns überrollt, wir haben ja gar nicht debattiert. Wir debattieren seit ziemlich langer Zeit über die Frage.
Ich sehe keine Debatte. Ich sehe keine Debatte.
Augstein,
ich sehe, nein,
bitte.
Entschuldigung, ich sehe in,
also zwei Parteien.
Es liegt an den Medien.
Zwei Parteien haben mit dem Punkt, Russland ist keine Bedrohung, und das sage ich jetzt völlig wertfrei und ohne Ironie. Mit diesem Punkt haben zwei Parteien, in Wahrheit sogar drei Parteien, AfD, Linkspartei und BSW, Wahlkampf gemacht.
Ja.
Sie haben sogar Wahlkämpfe damit numerisch, rechnerisch gewonnen.
Ja. Es ist, im danke, Osten. Dass Sie das so deutlich sagen, das ist eben genau das Problem. In den Medien, die ich lese, da muss ich vielleicht, da kommen wir natürlich jetzt echt hier in schwieriges Fahrwasser. In den Medien, in denen ich lese, wird es als ein fait accompli, ja, wir reden hier fließend Französisch, haben Sie vorhin, Sie haben Belgisch geredet, ich jetzt Französisch, betrachtet, sozusagen, also als eine Tatsache, die quasi nicht mehr weiter hinterfragt werden muss, dass der Russe nur darauf wartet, uns anzugreifen. Der Russe bereitet den Krieg vor und die Wortwahl ist inzwischen auch völlig ungeschützt und ungeschminkt und so praktisch so, Russland muss man immer zeigen, dass man wehrhaft ist, weil wenn man nicht wehrhaft ist, greifen die Russen uns an. Punkt, das ist eh ganz klar. Die Medien, die ich lese, da ist das sozusagen Standard, Spiegel Online, Süddeutsche, junge Kolleginnen und Kollegen, irgendwie so Mitte 30, Anfang 40, schreiben das einfach so ganz locker hin. Büroleiter in Berlin, Ressortleiter in München oder in Frankfurt. Für die ist das eine Tatsache. Und dann, das nennen sie dann Debatte, wird hin und wieder ein Irrer aus der AfD zitiert, der sagt, ich habe aber vor den Russen gar keine Angst.
So,
wenn Sie das eine Debatte nennen, dann ist die Debatte aber sehr...
Also in der Öffentlichkeit wird diese Debatte geführt, ausweislich aller Umfragen, die da ziemlich geteilt sind. Und ausweislich der Wahlkämpfe. Das nehme ich als öffentliche Debatte wahr. Was Sie wahrnehmen, ist ein Meinungsbild derjenigen, die, wie ich auch finde, einen anderen Befund haben und daraus etwas ableiten. Der Befund ist, Russland ist eine aggressive Macht. Wladimir Putin ist ein aggressiver Politiker, der bereits Krieg führt und im Übrigen in einer, Entschuldigung, säuischen Art und Weise gegen die Zivilbevölkerung, was ja nur belegt, dass er keine Grenzen kennt und schon gar keine Rationalität kennt. Basierend auf diesem Befund lautet nun die Frage, was machen wir? Hoffen wir, dass er nur die Ukraine massakriert? Das tut er nämlich, und er versucht es zumindest. Oder halten wir es für hinreichend wahrscheinlich, dass danach nicht Schluss wäre, sondern mehr droht? Und wenn das so ist, wenn wir diese Annahme treffen, was ist dann die richtige Antwort? Und damit habe ich es jetzt versucht, so weit wie möglich und so unpolemisch runterzuholen und würde herzlich darum bitten, dass Sie jetzt nicht mit Ihrem Geseier kommen.
Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das so klar formuliert haben, denn der zentrale, ich möchte sagen, Cornerstone ihrer Argumentation ist, wenn man davon ausgeht, dass die Russen für uns auch eine Bedrohung sind.
Nicht? Richtig.
Ja, sehr schön. Und wenn wir jetzt mal das Thema
nehmen. Was spricht dafür?
Ja.
Und was spricht dagegen?
Und jetzt, ruhig, Brauner, jetzt bin ich dran. Das Thema, was in den vergangenen Monaten die deutsche Öffentlichkeit, die Sicherheitscommunity sehr stark beschäftigt hat, waren ja die Drohnen. Ja, überall Drohnen, Sichtungen. Nachdem nämlich ja tatsächlich russische Drohnen eingedrungen waren in den polnischen Luftraum und dann dort runtergegangen sind, hat man plötzlich überall in Europa, auch in Westeuropa, nach Westeuropa, in Belgien sogar, überall gab es Drohnen. Und alle Kommentare von den Zeitungen und von den entsprechenden Politikern ging einhellig in die Richtung, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es die Russen sind. Die Russen testen unsere Abwehrkräfte. Es ist Teil der hybriden Kriegsführung. Putin will uns verunsichern. All das sind noch mehr Anzeichen dafür, wie wichtig es ist, dass wir wehrhaft werden, aufrüsten, und so weiter und so weiter. Und jetzt hat eine Zeitung, die Wochenzeitung, die Zeit, mal das gemacht, wofür Journalisten eigentlich da sind. Sie haben nämlich mal geguckt, wie ist eigentlich die Realität dieser Drohnen? Haben wir ein paar Wochen später mal überall angerufen. Echt eine lustige Geschichte, kann ich allen Leuten nur empfehlen. Tolle, tolle, ganze Seite. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von der Zeit für diesen Artikel. Die haben einfach, und zwar von Belgien, München, Schleswig-Holstein, Schweden, überall haben die angerufen, gesagt, sag mal, wie ist es eigentlich? Und der Artikel ist zum Totlachen. Es kommt am Schluss dabei raus, es ist unklar, ob es da überhaupt Drohnen gab, erstens. Ja, also die in Polen, die runtergegangen sind, das wissen wir. Aber danach,
die
diese Sichtungen.
Und in Belgien.
Auch das, nein, auch die Belgier sagen, sie wissen es nicht. Lesen Sie den Artikel. Es ist unklar, ob es welche gab, beziehungsweise wenn es welche gab, weiß man nicht, woher sie kamen. Und wenn man weiß, woher sie kamen, dann waren es immer irgendwelche Leute, die Flugzeuge fotografiert haben für sich selber, weil sie nämlich so Planespotter sind und weil sie irgendwelche Drohnen als Hobby haben und so. Kurz gesagt, es ist eine Hysterie und ein Irrsinn. Und das wird aber als Begründung genommen, als Mosaikstein in der Begründung, ja nicht alleinige, um aufzurüsten und Wehrpflicht zu machen. Und da ist dann tatsächlich die AfD, sorry, jetzt wird es nochmal richtig knüppeldick. Die einzige Partei, die ich gelesen habe, die gesagt hat, das ist Hysterie, das machen wir nicht mit. Da muss ich mal Herrn Schropalla oder wie er heißt, zitieren, der gesagt hat, Entschuldigung Leute, das ist eine Drohnenhysterie, ihr spinnt alle.
Gut, die AfD ist für die Wehrpflicht, das nur zur Ergänzung ihres Horizontes. Zumindest hat sie sich das in das Grundsatzprogramm geschrieben, dass sie das gerne möchte. Es gibt ostdeutsche Landesverbände, die finden das Mist, weil die halt
Putin... Ist das eine Ablenkung vom Thema? Bleiben Sie doch mal bei den Drohnen.
Nein, weil Sie gerade die AfD so gelobt haben. Und dann kann man ja halt sagen, was die auch will, nämlich das Gegenteil von dem, wofür Sie plädieren. Und wofür Sie die AfD als Kronzeugen aufrufen. Aber das hier nur in der Klammer. Also, das Ergebnis der Recherche war, man weiß es nicht, beziehungsweise man sagt es nicht. Und jetzt frage ich mich, wofür ist das ein Beweis? Ist es dafür der Beweis, dass Drohnen keine Rolle spielen in der Kriegsführung? Nein. Das tun sie erkennbar. Also der Krieg der Zukunft ist offenkundig, wenn es ihn jemals gibt, beziehungsweise er läuft ja schon in Teilen, ist einer mit Drohnen. Weshalb ich glaube, dass jede Armee, die an möglichen solchen Konflikten teilnehmen möchte, eine Drohne braucht. Moment. Wofür ist es noch ein Beweis? Dafür, also der Umstand, dass man nicht sagen kann, es sind russische Drohnen. Ist es ein Beweis dafür, dass Russland nicht aggressiv ist? Ich würde sagen, nein. Da finde ich, ist der Beweis für die Aggressivität, namentlich zerbombte Kinderkrankenhäuser, eine radikale Terrorkampagne gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine, indem man ihnen den Winter unmöglich macht, in der Ukraine zu bleiben, durch Zerstörung aller Infrastruktur, beim Heizen und beim Strom produzieren, ist der stärkere Beweis. Also, Ihr Umstand, beziehungsweise das Ergebnis der Recherche, niemand kann im Moment positiv bestätigen, dass alle Drohnen aus Russland kommen, sagt gar nichts.
Mann, okay, das ist echt lustig. Das finde ich echt irre. Also, weiß ich nicht. In den vergangenen Wochen und Monaten im Sommer wurden diese Drohnensichtungen als Argument benutzt, um die Aufrüstung zu legitimieren. Dafür taugen sie aber nicht, Herr Blome. Sie taugen aus logischen Gründen nicht, denn sie wissen nicht, was es für Drohnen sind, beziehungsweise teilweise wissen sie gar nicht, ob da überhaupt Drohnen waren. Wenn sie das als Argument gelten lassen für Aufrüstung gegen Russland, bedeutet das nur, dass sie gar kein Argument brauchen, denn es ist kein Argument. Das heißt, sie sind einfach für Aufrüstung gegen Russland, auch ohne Argumente. Kann man ja machen, ist meinetwegen, ist ja okay.
Nein.
Aber das, ich sage doch nur,
mir geht es um die Art und Weise,
wie diese, was Sie nennen, ist eine Debatte. Es ist aber keine Debatte, sondern es ist eine Hysterie, weil ein Non-Argument wird als Begründung für die Militarisierung der Gesellschaft benutzt. Es gibt noch andere Argumente, aber dieses Argument taugt einfach nicht. Können wir es dann löschen? Drohnensichtungen dürfen als Argument förderhin, finde ich, nicht mehr benutzt werden, weil man in Wahrheit gar nicht weiß, ob da Drohnen waren.
Gut, in Polen waren sie, in Belgien waren sie auch russischer Provenienz und alles andere weiß man nicht. Das heißt, sie können ja nicht argumentieren, es waren definitiv keine russischen Drohnen und darum können wir das mal ad acta legen. Außerdem halte ich diese Sichtungen für ein eher nachrangiges Argument in einer größeren Debatte, auf die ich Sie ja führen wollte. Brauchen wir Drohnen? Ja, vermutlich, denn wir sehen ja, wie der Drohnenkrieg geführt wird.
Das war nicht mein Thema, deshalb habe ich eben schon, dass darum ging es, haben wir vorbeigeredet. Es geht nicht darum, ob wir Drohnen brauchen, mir geht es darum, dass hier eine Hysterie, eine Drohnenkulisse aufgebaut wird, obwohl ich für die Bedrohung durch die Russen nichts für so groß halte. Und um sozusagen das Bedrohungsgefühl bei den Leuten zu verstärken, begreift man auf Argumente zurück, die ganz offensichtlich auf ganz tönernen Füßen stehen. Verstehen Sie das wirklich intellektuell?
Doch, ich verstehe es schon. Ich glaube nur nicht, dass es das Ausschlaggebende, und zwar bei weitem nicht Ausschlaggebende ist. Sie sagten ja selber, eine hybride Kriegsführung, die werden Sie wohl nicht leugnen. Also die ganzen Angriffe aus dem Cyberraum auf deutsche Infrastruktur, auf deutsche Institutionen, mit russischer Provenienz werden Sie ja jetzt nicht auch noch leugnen wollen, oder? Das scheint doch erwiesen. Also die Aggressivität auch uns gegenüber, auch Deutschland gegenüber, ist bereits erwiesen. Der Umstand, noch einmal, dass man Drohnen in kommenden Kriegen brauchen wird, ist auch unwiderlegbar. Das heißt, Drohnensichtungen hinterher, Sicherheit bei der Provenienz dieser Drohnen, wenn sie denn da gewesen sind, ist nahezu irrelevant. Darauf will ich hinaus. Ja, und darum trägt es auch nicht zur Hysterie bei.
Ich finde es nicht irrelevant.
Sondern mir wäre es lieber, eine unhysterische Debatte darüber zu führen. Und ich gebe Ihnen zu, an manchen Zügen, wenn irgendein Militärhistoriker glaubt, aus seinen eingeäscherten Hühnerknochen lesen zu können, dass 2027 im Sommer der Weltkrieg ausbricht, dann finde ich das auch hysterisch. Ja, Sören Neitzel, tut mir leid. Grüße gehen noch einmal raus. Das finde ich hysterisch, vollkommen d'accord.
Ich finde es nicht
trotzdem,
hysterisch.
Glaube ich, hat sich...
Ich finde andersrum. Ich finde es hysterisch und ich finde es richtig, das auch so zu analysieren. Wenn Merz sagt, es gäbe hybride Angriffe jeden Tag, Spionage, Sabotage, Drohnenüberflüge, Auftragsmorde und gezielte Desinformation, dann ist das eine Reihe von Beobachtungen, von Sachverhalten, die hier aufgezählt wird, eine Kette von Einzelargumenten.
Welchen Punkt wollen Sie bestreiten?
Ich will bestreiten, dass es Drohnenüberflüge gibt, weil das wissen wir nicht, das ist unklar. Ich will bestreiten, dass es in Deutschland russische Sabotage gibt, das ist mir unklar, weil die einzige Sabotage, die ich kenne, wurde von Ukrainern verübt, als sie da diese Leitung in die Luft gesprengt haben. Russische Sabotage in großem Umfang kenne ich gar nicht in Deutschland, müssen Sie mir mal sagen. Spionage gibt es bestimmt, die gab es aber immer. Hybride Angriffe jeden Tag, ja gut, weiß ich nicht, merken Sie das nicht? Und die Auftragsmorde, die gab es in der Tat, aber das war keine Bedrohung Deutschlands, sondern da hat er seine eigenen Leute fertig gemacht, die es geschafft haben, von ihm abzuhauen, denn er ist halt ein mörderischer Diktator. Aber die Frage ist...
Er hat es allerdings auf deutschem Boden gemacht, im Tiergarten in Berlin, ungefähr einen Kilometer hiervon.
Und deshalb brauchen wir die Wehrpflicht?
Nein, deshalb brauchen wir nicht die Wehrpflicht. Aber wir brauchen etwas, um einem offenkundig aggressiven, noch einmal, Charakter entgegentreten zu können und einem offenkundig kriegführenden Land, oder wollen Sie das auch bestreiten? Ah nee, in der Ukraine gibt es gar keinen Krieg. Das ist ja nur ein Zufall.
Nein.
Mann.
Ukraine ist jetzt egal. Ukraine. Wir sind halt nicht die Ukraine. Aber egal, lassen wir mal die Ukraine jetzt fallen. Sind Sie denn jetzt zufrieden und froh, in welcher Weise diese Wehrpflicht eingesetzt wurde? Erfüllt das Ihre Bedürfnisse? Haben Sie jetzt weniger Angst vor den Russen?
Da haben Sie allerdings einen Punkt, Augstein. Auch ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Bundesregierung es noch nicht so ganz ernst nimmt mit der russischen Bedrohung, weil sie es ja immer noch ohne Wehrpflicht versucht. Da steht ja nur Wehrpflicht dran. Das ist aber keine Wehrpflicht, das ist bislang nur die Pflicht, sich mustern zu lassen, für alle Männer, die Frauen nicht, weil man dazu das Grundgesetz ändern müsste.
Das ist eine Musterungspflicht.
Es ist eine Musterungspflicht und wenn sich dann genügend Freiwillige finden, kann sein, weiß man aber nicht genau, ist einfach offen, obwohl der Wehrdienst, den man dann freiwillig antreten kann, schon echt ganz gut dotiert ist, mit weit über 2.000 Euro, ich glaube 2.600 Euro brutto, mit einem Führerschein, wenn man länger als ein Jahr geht und. Also das ist schon ganz gut dotiert. Vielleicht finden sich genügend. Wenn nicht, wird tatsächlich aus den Gemusterten, dann untauglich Befundenen gelost, wer kommen muss.
Ja.
Und quasi das Vaterland zu verteidigen, und das sage ich mit Absicht so pathetisch, einem Losverfahren zu unterwerfen, mag mathematisch, wenn man so will, gerecht sein. Aber staatspolitisch ist es natürlich ein Witz.
Ja, aber die Kolleginnen, die das kommentieren, sind unzufriedener als Sie, denn sie sagen, habe ich jetzt schon gelesen, das reicht ja überhaupt nicht, denn bevor es dann zu diesem Losverfahren überhaupt nur kommen sollte, muss erst wieder ein neues Gesetz kommen, weil es wurde eben kein Automatismus beschlossen, sondern nur, dass dann der Bundestag, wenn diese Lage so befunden wird, neu sich damit befasst, um ein neues Gesetz zu machen.
Das ist die SPD.
Und das würde ja überhaupt nicht ausreichen, denn das wäre der Bedrohungslage nicht gerecht. Und an dem Punkt merken Sie vielleicht, wie wichtig mir dieses psychologische Thema mit den Drohnen vorhin war. Denn diese Argumentation, dass man sagt, dieses Gesetz genügt nicht, weil die Bedrohungslage so es erfordern könnte, dass man schnell handeln muss. Dieses Denken wird natürlich befördert sozusagen durch diese Drohnenhysterie. Aber das nur mal sozusagen, um es nochmal in den Kontext zu packen. Übrigens, apropos, ich sehe gerade, während wir hier reden, ja, also wir sind ja sozusagen, wir operieren ja am offenen Herzen der Bundesrepublik Deutschland, steht hier, Spiegel Online. Die Stabsärztin befahl mir, die Hosen herunterzulassen und griff beherzt zu. Das ist das wahre Gesicht einer Musterung, liebe Zuhörer.
Also, liebe Kinder, achtet auf euer Knie bei der Musterung.
Bleibt zu Hause. Kann man die Musterung eigentlich auch verweigern?
Nein, kann man nicht. Man kann nur den Wehrdienst verweigern, das steht in der Verfassung. Und Sie können das jetzt noch ganz schön
aber
lange...
Aber warum eigentlich?
Sie können jetzt ganz schön lange das Verhohne piepeln.
Warum muss ich mich mustern lassen, wenn ich schon weiß, dass ich den Wehrdienst verweigere? Können Sie mir das mal erklären? Jetzt mal ohne, jetzt mal
weil Sie ein Staatsbürger sind.
Ja, das ist so eine komische Begründung. Aber wenn ich den Wehrdienst verweigere, warum muss ich mich mustern lassen?
Weil Sie diesem Staat eine Verpflichtung gegenüber haben. Sie sind mir nicht durch Zufall aus dem vom Mars hier
Sie
abgekippt
meinen,
worden.
Mir zwischen die Beine fassen zu lassen von der Stabsärzte?
Nicht unbedingt.
Okay.
Sie, Augstein, haben den Ernst, der deutlich größer ist, als er zuvor war, nicht begriffen. Übrigens haben Musterungen, ich glaube, Millionen von Deutschen überlebt. Das war ja nicht so schlimm. Selbst Sie haben es überlebt. Und als wir beide Dienst taten, hatte die Bundeswehr 480.000 Soldaten unter Waffen. Jetzt geht es nur darum, langsam aber sicher sich auf 260.000 zuzurobben. Und das, glaube ich, ist auch nicht wirklich zu viel verlangt. Und darum verstehe ich nicht, dass die Sozialdemokraten sich der Wehrpflicht dann eben doch versperrt haben.
Ich kann
und nur diese Wehrpflicht leid, diese Musterungspflicht.
Ich kann es Ihnen erklären. Sie haben eben gesagt, die Leute haben die Musterung überlebt. Das stimmt. Viele Menschen haben aber das, wozu die Musterung führt, nicht überlebt. Das nennt man nämlich Krieg. Und in der SPD gibt es immer noch so ein paar Politiker, die der Auffassung sind, dass diese Art von Politik das Land dem Krieg näher bringt und nicht den Krieg verhindert. Das sollten Sie einfach zur Kenntnis nehmen.
Das nehme ich zur Kenntnis.
Und die sind nicht alle total verrückt, diese Leute.
Nein, nein, nein. Das nehme ich zur Kenntnis, denn diesen Flügel in der SPD hat es immer gegeben. Er hat den eigenen Kanzler damals gestürzt, als es um die Nachrüstung ging und Helmut Schmidt, die Nachrüstung mit US-Mittelstreckenraketen, Anfang der 80er Jahre. Gegen diese Fraktion, gegen diesen Teil der SPD spricht aber ja, die ganze Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg und wenn es sonst nichts ist. Nämlich, dass eine starke Armeen und Abschreckung einen Weltkrieg zwischen zwei radikal rivalisierenden Blöcken, Ostblock und NATO, nicht hat ausbrechen lassen. Das immerhin müssen sich die, die heute meinen, Abschreckung brauchen wir nicht, sagen lassen.
Dann schicken wir den kleinen Nikolaus jetzt nochmal zurück ins Logikseminar, denn aus einem Umstand, der nicht eingetreten ist, können Sie keine Kausalitäten ableiten. Das ist leider so. Der Umstand, dass der Krieg nicht passiert ist, lässt sich nicht daraus erklären, dass irgendetwas passiert, dass man irgendwelche Vorbereitungen getroffen hat, sondern wir wissen einfach nur, er hat nicht stattgefunden. Vielleicht hätte er auch gar nicht stattgefunden. Vielleicht, ja.
Vielleicht waren es die Yogi-Flyer, die ihn verhindert haben.
Man weiß es.
Vielleicht auch die Tauben
man
oder Drohnen, die man damals nicht erkannt hatte. Sie beschreiben ein sogenanntes Präventionsparadox.
Nee, richtig. Tue ich nicht. Egal, auch das
ich
stimmt
Ich möchte
nicht.
Es reduzieren auf den Satz meiner Großmutter, die kein Englisch sprach. Better safe than sorry.
Ja, und das ist toll, dass Sie, danke, dass Sie diese Konnotation wieder machen. Denn tatsächlich, und da merken Sie, ich bin seit der Corona-Krise ein echter Querdenker, weil dieser Satz, better safe than sorry, hat das Land in der Corona-Krise nahe an eine gesellschaftliche Großkrise gebracht, die weit schlimmer war, meiner Meinung nach jedenfalls, als die Pandemie selbst. Und dieses Denken, better safe than sorry, was so scheinlogisch ist, ist so wahnsinnig gefährlich, wenn man es gesamtgesellschaftlich macht und auch wenn man es individuell macht. Übrigens ist es auch gefährlich, denn es führt unweigerlich in die Neurose und im Prinzip, naja, es ist halt, es führt sozusagen in die Unfreiheit. Es vernichtet Freiheit.
Nein, es kann Freiheit vernichten. Wenn man nichts vorbeugt, kann übrigens auch die Freiheit komplett vernichtet werden. Da fragen Sie mal die Ukrainer, zumindest die im Ostteil.
Ich bin ein Querdenker.
Nein. Ganz im Ernst, die Dosis macht doch das Gift. Natürlich, better safe than sorry im Sinne von, wir gehen nur auf Sicherheit, wir lassen niemandem mehr Luft, Hauptsache sicher, wäre totalitär, gar keine Frage. Es beschreibt im Sinne des Wortes ein totalitäres Regime. Darum geht es doch nicht. Es geht doch um eine Abwägung. Es geht um ein
Augenmaß. Bei Corona waren wir auf dem Weg dahin. Wir haben einen virologischen...
Es war schon fast schon eine Nazi-Diktatur.
Wir haben so eine Art Virentotalitarismus. Nein, ja. Sorry, also komisch, das ist interessant, dass ich bei diesem Corona-Thema reagiere ich immer noch ganz, ganz, ganz empfindlich, weil die Unvernunft, das klare sich stellen gegen den gesunden Menschenverstand... Wenn wir den gesunden Menschenverstand als Maßstab sozusagen unseres Handelns nehmen könnten, dann wäre mir das recht. Das haben wir bei Corona nicht gemacht und ich finde, wir machen es hier übrigens auch nicht.
Ich finde, bei Corona haben wir das gemacht und sind immer mal wieder an bestimmten Stellen davon abgewichen und haben vielleicht, ja wahrscheinlich übertrieben, in der Exekution, wenn man so will, einzelner Maßnahmen durch übergriffige Polizisten, Staatsanwälte, Ärzte, whatever. Ganz grundsätzlich finde ich nach wie vor, war das nicht falsch, diese Vorsorge zu treffen, wenn man ein bestimmtes Ziel sich gesetzt hatte. Ich glaube, Sie bestreiten das Ziel. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dass Sie sagen, es gibt keine Bedrohung, jetzt fasse ich holzschnittartig zusammen, und darum brauchen wir den ganzen Sums nicht. Das ist logisch. Ich teile nur nicht die Analyse, ich teile den Befund nicht, von dem Sie ausgehen. Und ich habe auf meiner Seite Argumente, die können Sie in der Ukraine besichtigen, in Russland selbst besichtigen. Und bei jedem Auftritt von Wladimir Putin, wenn er, und jetzt ein letztes Mal zwischen die Beine der Musterung, wieder von irgendeiner Superrakete plaudert oder von einem Supertorpedo redet, mit achtfach atombestücktem Superpropeller, also so ein Propeller, also so ein Torpedo, das von hier bis Mexiko reicht. Das ist Wladimir Putin, und ich glaube, er hat ein kleines Problem zwischen seinen Ohren und woanders vielleicht auch.
Ja, ja, das, jetzt geht's aber, jetzt führt es aber doch sehr, sehr weit, weil da machen Sie natürlich, da reden Sie.
Sie meinen, das war jetzt polemisch?
Nein, aber
Augstein,
Da singen Sie ja mein Lied im Grunde, in Wahrheit. Denn ich bin natürlich der Meinung, dass das Gefühl, die Bundeswehr ist schwach, ist so eine Art Emaskulationsangst offensichtlich der deutschen Gesellschaft, die findet, sie kann nicht mehr mithalten in dieser von so pseudovirilen Narzissten gesteuerten Welt, die wir jetzt haben, Trump, Xi, Putin und so weiter. Und da muss jetzt der kleine Merz muss jetzt auch irgendwie eine längere Rakete haben, damit der Deutsche wieder wer ist in der Welt. Da singen Sie meinen Text, muss ich sagen. Also ja, da bin ich wieder ganz bei Ihnen. Das ist doch schön. Wir beiden Pazifisten hier. So wie unsere, ich möchte mal sagen, Großwetterlage, so wie die Stimmung ist, auch so wie wir beiden uns hier so behaken und uns Papierknödelchen an den Kopf werfen und so, wundert es mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, dass die Leute wieder Schutz bei Merkel suchen, ja, zurück in Muttis Schoß. Weil als sie weg war, dachte ich, keiner wird mehr über sie reden. Und genau das Gegenteil ist passiert. Die Frau ist ja populärer und beliebter als jemals zuvor. Ist das nicht irre?
Die Merkel-Nostalgie, meinen Sie? Ja, ich finde, das ist eher ein etwas frischeres Phänomen. Eine Zeit lang war es doch so, dass Merkel, wie ich fand, echt überzogen, haben Sie hier übrigens auch gemacht, für alles und jedes zur Verantwortung gezogen wurde, was an Problemen in diesem Land vorliegt oder kurzzeitig, kurzfristig auf uns niedergegangen ist. Also, sie war daran schuld, dass Donald Trump wiedergewählt worden ist. Sie war daran schuld, dass die Zölle, dass Putin, ich weiß nicht was, Krieg führt, dass die Brücken bröseln. Daran ist sie wahrscheinlich wirklich schuld, in Anführungsstrichen. Mindestens mal in dem Sinne, dass sie Kanzlerin war, als sie anfingen zu bröseln und zu wenig offenkundig dagegen getan wurde. Aber sie war irgendwie für alles schuld. Auch für Wachstumsschwäche, für Gaspreise, für alles. Und das scheint sich jetzt zu drehen. Es ist doch interessant, dass für die bröselnden Brücken, für die sie womöglich wirklich verantwortlich ist, mindestens mal politisch, nicht mehr sie haftbar gemacht wird im Zuge dieser rosaroten Nostalgiewolke, sondern Friedrich Merz. Die bröselnden Brücken gehören jetzt Friedrich Merz und nicht mehr Angela Merkel.
Naja gut, aber das ist doch, Sie sind doch hier der Politikfuchs von uns. Ab einer bestimmten Zeit ist natürlich derjenige, der in der Gegenwart das Ruder in der Hand hält, dann auch verantwortlich für den Kurs. Da gab es doch damals den Spruch, das sind ab morgen unsere Arbeitslosen. So, ich meine, das ist dann halt so. Das ist ja, deshalb wirst du halt Kanzler oder, wenn man das nicht will, dann eben nicht. Was mich nur interessiert, ist, was mich so wundert, ist, dass das Gedächtnis.
Darf ich noch einen Einschub machen? Sie haben ja recht, das ist nicht neu und irgendwann stand auf der Bild-Zeitung, Frau Merkel, das sind jetzt Ihre 5 Millionen Arbeitslosen, als sie nämlich 2005
genau.
Gewählt wurde, den Bundestag gewann. Aber trotzdem wissen ja die Leute, dass man das, wenn es einen so langen Vorlauf hat unter der Regierungszeit Merkel und auch bei der Ampel dann, nicht von heute auf morgen zu regeln ist. Also das mit den bröselnden Brücken könnte niemand außer Superman jetzt aus dem Stand lösen. Und trotzdem gibt es Unzufriedenheit deswegen. Also mit dem Zustand, aber projiziert auf den Typen, der Anführungsstrichen noch am wenigsten dafür kann. Und jeder weiß, dass er am wenigsten dafür kann.
Bibi Blocksberg könnte das auch. Die würde zum Beispiel sagen, ene mene Lücke, heil sei diese Brücke. Hex, Hex, und dann wäre das Problem gelöst.
Ja.
Entschuldigung, fällt mir nur gerade ein, weil ich familienbedingt gerade alle Bibi Blocksberg-Folgen nochmal höre, alle 170. Oh. Und das ist wirklich
das
teilweise
ist schlimmer
ganz
als Musterung.
Darüber
das ist
können
schlimmer
wir dann
als Musterung.
Über Carla Kolumna und so können wir das nächste Mal reden. Ich verstehe Ihren Punkt, aber wenn Merz jetzt Politik machen würde, die deutlich den Leuten zeigt, dass er die Probleme begriffen hat und sie auch lösen will, ja, Entbürokratisierung, Steuererleichterung, Rentenproblem angehen, Infrastruktur, Fonds so benutzen, dass sie wirklich dafür benutzt werden, wofür sie gedacht werden und nicht, um irgendwo an anderer Stelle Haushaltslöcher zu stopfen. Also mit einem Wort, wenn er gute Politik machen würde, ich glaube, dann sähe die Stimmung und so weiter auch anders aus. Und der Grund ist ja, weshalb man jetzt auf Merkel zurückguckt, weil sich die Leute irgendwie die Vergangenheit schön reden und rosig reden und weil natürlich Merkel, und das ist der Kern, deshalb finde ich das auch schon wieder so unpolitisch von den Leuten und wieder mal sozusagen enttäuscht einen die Öffentlichkeit, wenn man das sagen darf, das ist natürlich auch ein bisschen ein absurder Satz, ich weiß. Merkel und die Deutschen hatten einen Nicht-Angriffspakt, einen Ruhe-Lass-Pakt, ein bisschen so wie in Berliner Schulen, so zwischen Lehrern und Schülern, so, ich will nicht zu viel von euch und dafür macht ihr mir das Leben nicht so schwer und dann kommen wir irgendwie durch bis zum Abi. Und so war das mit Merkel und den Wählern auch von Wahl zu Wahl, hat sie gesagt irgendwie so, ich mute euch nichts zu, dafür wählt ihr mich wieder. Und ich habe gerade ein Interview mit dem Chef der Jungen Union gelesen und ganz kurz, bei mir sozusagen biografisch bedingt, war die Junge Union war das Allerletzte und das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Dieser Typ hat nur lauter kluge Sachen gesagt in diesem Interview.
Und Johannes Winkel.
Ja,
es die war dritten echt, Grüße gehen raus, der ist echt
Rising Das war Star. Ein wirklich kluges Interview, wie er die Merkel-Zeit analysiert hat und wie, wo er nämlich gesagt hat, er versteht diesen Merkel-Hype von heute nicht. Ehrlich gesagt geht es ihm auch auf die Nerven. Und Merkel ist nun mal verantwortlich für einen Großteil der Probleme, die wir heute haben. Und sie hat zero Selbstkritik, was das angeht. Und das ist schon echt irre.
Also zero Selbstkritik stimmt. Und man könnte sicherlich ein, zwei Punkte nennen, wo sie die besser hätte. Zum Beispiel, dass am Ende ihrer Amtszeit die komplette deutsche Gasversorgung, großer Anteil an der Energieversorgung, in der Hand Russlands lag, inklusive der unterirdischen Speicher, die dann leer waren, als es zur Sache ging. Den Befund, man hätte den Bevölkerung nichts zugetraut, den teile ich überhaupt nicht, denn die Rente mit 67 ist die letzte große Sozialstaatsreform gewesen, die wir uns in diesem Land geleistet haben. Stellen Sie sich mal vor, heute käme einer mit der Rente mit 70, der wird einfach tot gemacht. Die Rente mit 77 war ein vergleichbarer Schritt, damals 2005, 2006, Angela Merkel und Franz Müntefering, als die SPD noch Hirn zwischen den Ohren hatte und Mut im Kreuz. Übrigens einhergehend mit einer drastischen Steuererhöhung. Auch sehr, sehr mutig. Weniger Schulden, aber dafür die Steuern rauf. 3 Prozentpunkte bei der Mehrwertsteuer. Das hat richtig gekesselt. Der Klimaschutz ist etwas, was richtig beschleunigt wurde in den Merkel-Jahren und dann noch einmal beschleunigt wurde, bis er aus der Kurve flog, unter den Ampel-Jahren. Also, dass das eine reform- und zumutungslose Zeit war, stimmt einfach nicht. Und trotzdem ist zu viel liegen geblieben. Keine Frage. Sehe ich ja genauso. Aber der Befund, da ist nie etwas probiert worden und darum müsste jetzt so viel gemacht werden, das stimmt nicht.
Naja, ich höre
Ihnen zu. Und das ist jetzt nicht nostalgisch, sondern
das
ist einfach nur, wir müssen ja ein richtiges Bild der Vergangenheit haben, um zu gucken, was müssen wir jetzt eigentlich noch machen und was haben die sich damals getraut. Und übrigens, trotz Steuererhöhung, trotz Rente mit 77, gab es danach einen gloriosen Wahlsieg von Angela Merkel.
Sie haben ja recht, auf diese Punkte hinzuweisen und ich könnte dann jetzt irgendwie diese 5 Gegenpunkte sagen, ja, wo sie sozusagen es nicht gemacht hat. Deshalb ist es ja auch immer so schwer, in einem Satz die Bilanz von solchen Regierungszeiten zu ziehen. Das ist dann am Ende eine Sache, auf die wir hier manchmal ja kommen. Ist das Glas halb voll, halb leer? War sie eine halb gute oder eine halb schlechte Kanzlerin? Ich finde nur, wenn ich mir angucke, wie massiv, wie riesig die Probleme jetzt sind und wie oft wir bei der Problembeschreibung dahin kommen, dass wir sagen, naja, sie sind deshalb so groß, weil sie sich so aufgestaut haben, weil sozusagen das demografische Problem man vor sich hergeschoben hat, weil man das Infrastrukturproblem vor sich hergeschoben hat, weil man die Digitalisierung nicht rechtzeitig angegangen ist, weil man meinetwegen die Bundeswehr hat verkommen lassen, sodass wir jetzt nur noch so ganz klitzekleine Raketchen haben und nicht mehr so schöne große wie die anderen. Wenn man das also alles so sieht, dann finde ich es kann ich den jungen Union-Menschen Winkel schon verstehen, wenn er sagt, irgendwie, ja, das geht aber alles mit Angela Merkel nach Hause und deshalb nervt ihn dieser Merkel-Boom jetzt so doll und ich bin da diesmal ganz auf junge Union-Linie.
Ja, okay. Wie gesagt, Rekordbeschäftigung ist ein Ergebnis der Merkel-Ära. Rekordniedrige Arbeitslosigkeit, naja, und so vieles andere. Sie haben schon recht, die Bilanz ist erneut gemischt. Die Bundeswehr so kaputt zu sparen, war mindestens kurzsichtig, aber gut. War immerhin mehrheitsfähig. Sei es mal drum. Ich finde interessant, und damit können wir vielleicht schließen, Sie sagten vorhin, wenn die wenigstens gute Politik machen würden jetzt in der jetzigen Regierung und das tun würden, was sie angekündigt haben, da kann ich nur bitten, sich das genauer anzuschauen. Da wird ganz viel gemacht von dem, was angekündigt worden ist. Und das kann man jetzt auch für gute Politik halten oder auch nicht. Das Entscheidende ist, es hat noch nicht gewirkt und es hat schon gar nicht bei den Leuten gewirkt. Also es dreht die Stimmung nicht. Ganz anders als viel zu vollmundig angekündigt. Da bin ich völlig bei Ihnen. Merz hätte niemals sagen dürfen, bis zum Sommer habe ich die Stimmung gedreht. Das war im Frühsommer. Das hat ihn so eingeholt und zu Recht. Das war einfach ein grammatischer, strategischer Kommunikations- und Politikfehler. Aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob wann Ergebnisse sichtbar werden und ob die noch etwas bewegen in der Stimmung.
Aber ganz kurz, das wundert mich, dass Sie das so sagen, weil Sie sind doch eher vom liberal-konservativen Flügel hier von uns beiden. Und die Wirtschaftsweisen, ja, auch nicht so richtig Linke oder so im Moment, und auch die großen Verbände der Industrie und der Handelsfirmen und so weiter, also die Wirtschaftsverbände, die großen, haben doch gerade dieser Regierung ein miserables Zeugnis ausgestellt und gesagt, irgendwie, Leute, ihr habt mit diesem Sondervermögen und Schuldenaufnahmen also quasi unbegrenzt Geld zur Verfügung. Und ihr benutzt dieses Geld falsch. Ihr benutzt es für Wahlgeschenke, ihr benutzt es für den Konsum, ihr benutzt es sozusagen, um die Rentner bei guter Laune zu halten. Mhm. Aber ihr benutzt es eben nicht in ausreichendem Maße für Investitionen. Und als diese großen Schuldendebatten geführt wurden, Entschuldigung, finde das Thema wichtig, deshalb würde ich gerne sozusagen noch ein paar extra Minuten hier beantragen. Als die großen Debatten geführt wurden mit Angela Merkel, wo sie auch gesagt hat, hier die schwäbische Hausfrau kann nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt und so, wo dann internationale Ökonomen ihr erklärt haben, ja, das ist für eine Hausfrau richtig, aber Staaten funktionieren anders. Staaten können sich ruhig verschulden, wenn sie die Schulden als Investitionen für die Zukunft benutzen. Dann sind Schulden gut. Und Merkel hat gesagt, nein, Schulden sind immer schlecht, schwarze Null, deshalb müssen wir uns ja so runtersparen. Das war eine ideologische Radikalität, die falsch war und schlecht war fürs Land, meiner Meinung nach. Jetzt geht man aber den anderen Weg. Jetzt hat man die Schulden und sofort sozusagen lässt man alle Zügel fahren, kann der Versuchung nicht widerstehen. Und was macht man mit dem Geld? Man verjuckst es und verpulvert es. Es wird eben nicht im ausreichenden Maße investiert in die Zukunft des Landes.
Ich finde, es wäre gut, wenn wir die Kirche im Dorf lassen. Es wird mehr denn je investiert werden, weit über 160 Milliarden Euro in einem einzigen Jahr. Ich bin mal gespannt, ob die das überhaupt unter die Leute kriegen. Erstens, um ihren Furor ein bisschen gerade zu rücken.
Das ist mein zweiter Vorname.
Und zweitens haben Sie natürlich recht, staatskonsumtive Beschlüsse zu fassen in einem Moment, wo man sagt, eigentlich brauchen wir eine Staatsreform, die den Staat wieder ein bisschen kleiner macht und ein bisschen effizienter und präziser macht. Und dann gehen wir dann mal einen entschlossenen Schritt in die falsche Richtung, um dann umzukehren. Namens Mütterrente, namens Gastrosteuer, namens ich weiß nicht was alles, was auch die SPD, aber eben auch die CSU, vor allem die CSU will. Denn mit der Kritik haben sie völlig recht. Man hätte niemals den Haushalt mit 5 Milliarden für eine Mütterrente belasten sollen, die noch dazu bei den wirklich bedürftigen Frauen gar nicht ankommt, die im Rentenalter echt arm sind, weil es da nämlich verrechnet wird. Also da erleben wir, bei der SPD auch, am wenigsten noch bei der CDU witzigerweise, dass so identitätspolitische Themen für die Parteien plötzlich auch irre wichtig geworden sind. Und Mütterrente scheint ein Teil der Identität der CSU zu sein. Das kriegen sie aus denen nicht mehr rausgeprügelt.
Kriegt Merkel dann eigentlich auch, weil sie doch die Landesmutti ist, auch eine Sonderrente?
Okay. Nur wenn sie sich mustern lässt. Tschüss, Augstein.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.